Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur zweiten Staffel von VHS Meets Future, dem Zukunftspodcast der Volkshochschule Berlin-Mitte. Auch in der zweiten Staffel freuen wir uns auf viele Expertinnen und Experten, mit denen wir über mögliche Zukunftsvisionen sprechen.
Was sind die größten Herausforderungen unserer Zeit? Und wie sieht euer Berlin von morgen aus? Schreibt uns gerne bei Twitter oder Instagram oder direkt an vhsmeetsfuture@gmail.com.
Alright, dann starten wir mal. Wir haben heute bei unserem Podcast Lukas Hermsmeier, Autor und Journalist aus Berlin und New York, zu Gast. Hi Luki, schön, dass du da bist.
Ja, guten Tag und danke für die Einladung.
Wir freuen uns sehr, dass du Zeit gefunden hast. Du hattest ja doch ein paar stressige Wochen mit deiner Buchpräsentation und allem drum und dran und wieder zurück nach New York. Und genau, da freuen wir uns sehr, dass du dir ein bisschen Zeit genommen hast für uns.
Ich freue mich auch sehr, ja, bin gespannt auf deine Fragen.
Sehr schön. Wir starten immer mit so 3-4 schnellen Entweder-Oder-Fragen, um so ein bisschen uns einzugrooven. Und da habe ich mir natürlich auch ein paar knackige Fragen überlegt. Sind ganz basic. Ich glaube, das wird kein Problem werden.
Okay, ich darf also nur ja, nein oder ich muss mich entscheiden.
Ich sag dir 2 Sachen und du musst dich für eine entscheiden.
Alright, okay.
Wir haben der erste Knaller, Central Park oder Krumme Lanke?
Krumme Lanke.
Das ist relativ klar, oder?
Das war eine schnelle Entscheidung. Nein, ich wohne ja in Brooklyn, relativ weit weg vom Central Park, der auf der anderen Seite des East Rivers ist. Und die Krumme Lanke ist mir viel näher und viel vertrauter und auch das Wasser ist schöner.
Ja, das stimmt. Vor allem im Sommer.
Genau.
War sehr geil. Alright, nächste Frage. Bist du im Sommer, wenn du da zum Beispiel an der Spree sitzt, bist du da eher mit einem Bierchen anzutreffen oder eher mit einem Aperol?
Eher mit einem Bierchen.
Sehr schön.
Also da würde ich mich jetzt nicht kategorisch eigentlich entscheiden wollen, aber ich glaube, wahrscheinlicher ist es fast, dass ich da mit einem Bier sitze.
Obwohl jetzt Aperol ist echt krass. Ich glaube, jeder trinkt im Moment Aperol. Also in Berlin ist es auf jeden Fall richtig heftig. Da sind wirklich alle sitzen aus mit dem Aperol.
Ich habe das Gefühl, das ist so seit 15 Jahren schon Trend. Hat sich das nochmal zugespitzt?
Ich würde sagen, dieses Aperol-Spritz-Game ist, glaube ich, wirklich, also habe ich das Gefühl, so letzten Sommer nochmal so richtig krass hochgekommen.
Okay, ich glaube, du bist näher an den Trends als ich. Du kriegst das im Zweifel besser mit.
okay, dann letzte Frage. Berghain oder Basement New York?
Ich kenne das zweite gar nicht.
Kennst du es gar nicht? Geil. Ich kann das auch nicht. Ich habe gestern nochmal gegoogelt. Das ist wohl das Berghain aus New York, Basement New York.
Ich bin völlig überfragt. Also ich bin zwar manchmal hier auch aus, also gehe abends weg, aber echt selten mittlerweile. Und das Basement kenne ich nicht. Das Berghain kenne ich und mag es eigentlich, obwohl ich da jetzt auch lange nicht mehr war. Und insofern würde ich mich da jetzt auch auf unwissend, was hier die New Yorker Techno-Landschaft so ein bisschen angeht, also nicht komplett unwissend, aber fürs Berghain entscheiden.
Sehr gut. Die richtige Wahl. Alright, dann starten wir doch mal ins Thema. Mhm. Und zwar hast du ja vor nicht allzu langer Zeit ein Buch geschrieben über Amerikas Linke. Und jetzt stellt sich natürlich uns oder vielleicht auch den Zuhörerinnen und Zuhörern so ein bisschen die Frage, dass ja eigentlich eher hier in Deutschland oder vielleicht auch allgemein in der Welt eigentlich eher alle immer noch so ein bisschen das Monster Trump vor Augen haben. Und die Wiederwahl, oder beziehungsweise ob er sich überhaupt nochmal zur Wahl stellt und ja, die Geschehnisse irgendwie ja immer noch so ein bisschen aufgearbeitet werden müssen, was da passiert ist in der ganzen Präsidentschaftszeit. Wie kommst du denn jetzt darauf, ein Buch über Amerikas Linke zu schreiben? Gibt es die überhaupt noch?
Die gibt es noch. Sie spielt in der Berichterstattung weniger eine Rolle. Und ich glaube, das war auch ein Grund, dann das Buch zu schreiben, dass ich so festgestellt habe, dass es eben dass es so eine Diskrepanz gibt zwischen dem, was hier sich in den USA entwickelt hat und was sich aufgebaut hat in den vergangenen 10 Jahren und dem, was so in Deutschland ankommt. Also ohne jeden Zweifel hat Trump und so die amerikanische Rechte das auch die Politik der letzten Jahre bestimmt. Aber es hat sich eben etwas anderes auch getan und das war so ein Impuls, dann auch das Buch zu schreiben, dass ich das Gefühl hatte, hier tut sich so viel Interessantes und es gibt radikale Bewegungen und Organisationen und neue Gesellschaftsvisionen, die so entstanden sind, von denen viele Leute gar nichts wissen. Das ist oft, dann liegt es auch daran, dass das so lokal passiert, ne, in den Städten selbst und jetzt fern von Washington D.C. Und das war dann ein Hauptgrund, das Buch zu schreiben, genau.
Alright. Ich glaube, es kommt relativ zum Anfang deines Buchs. Da schreibst du ja so ein bisschen über die Obama-Zeit. Und war ja eigentlich, als Obama kandidiert hat, war es ja für viele Afroamerikanerinnen, für viele Menschen und Bürgerinnen aus der LGBTIQ-Plus-Community war ja Obama schon ein Held von Anfang an eigentlich. Oder beziehungsweise vielleicht nicht ein Held, aber ein Hoffnungsträger. Und viele Bürgerinnen und Bürger, gerade von den Communities, wurden ja doch massiv enttäuscht. Was ist denn damals falsch gelaufen unter der Präsidentschaft von Obama?
Ja, ich glaube vieles und manches hat mit seiner Politik zu tun, ganz konkret, und manches hat auch eher mit den Umständen und den Strukturen und Systemen, in denen er sich bewegt hat oder in denen er Politik machen musste, zu tun. Ne? Also das ist lag jetzt nicht alles an Obama selbst und seiner Regierung, sondern hat auch damit zu tun, dass man, wenn man in einem politischen System Dinge versucht zu verändern und dann immer wieder die andere Partei, in dem Fall jetzt die Republikaner, eigentlich jedes Unterfangen, jede Reform aus Prinzip schon ersticken wollen, dann ist es natürlich schwer, Dinge zu verändern. Also das muss man, glaube ich, dazu sagen. Es gibt dann auch in den USA eine Reihe von Institutionen wie den Supreme Court und so weiter, die wirklich so progressive Veränderungen schwer machen. Ne? Also das ist so als Hintergrund. Aber ich glaube, die große Enttäuschung, die sich dann in diesen 8 Jahren unter Obama entwickelt hat, die hat auch damit zu tun, dass er vieles versprochen hat, was er dann nur so sehr halbherzig und mit sehr vielen Kompromissen angegangen ist. Also das Versprechen zum Beispiel, was vielen bekannt ist, Guantanamo zu schließen oder eine ganz andere Klimapolitik zu beginnen. Also da lag das dann eben nicht nur daran, dass er das an den Vetokräften und an den institutionellen Hürden, dass er da nicht weitergekommen ist, sondern auch an seiner Prioritätensetzung. Und Obama stand eben so, wie du sagst, für eine große Hoffnung. Er war auch für manche ein Held oder ein Role Model. So. Und das hat sich dann schnell erledigt, weil die Leute gemerkt haben, mit dieser Art von Politik, einer liberalen Politik, die eigentlich nur so mit kleinen Reformen dann doch ganz konkret eigentlich hantiert, da werden die großen strukturellen Probleme dieses Landes gar nicht gelöst. Also es braucht eine andere Herangehensweise.
Wie zum Beispiel?
Das ist natürlich total komplex jetzt und kommt aufs Thema an. Aber ich glaube, dass manches von dem, was dann zum Beispiel Bernie Sanders ein paar Jahre später angeboten hat und vorangetrieben hat, der ja als demokratischer Sozialist angetreten ist und als linker Politiker, vieles von dem, von seiner Agenda hat, glaube ich, hat dann mehr den Kern der Probleme getroffen. Also, dass zum Beispiel Sanders von Anfang an Medicare for All, also eine staatliche Krankenkasse für alle, als Agenda auf die Agenda gesetzt hat. Das haben viele Leute realisiert, ist wirklich das die notwendige Reform. Obama hat ja mit seiner Obamacare, das war so eine eine Verbesserung des aktuellen Systems schon was erreicht, aber hat sich dann immer gegen diese wirklich radikale Reform des Gesundheitssystems gewehrt. Und Sanders war halt so, wir brauchen einen solchen Systemwechsel, dass jeder wirklich Zugang zur Gesundheitsversorgung hat in den USA. Und das ist eines der größten Probleme weiterhin, dass so viele Menschen, also 30 Millionen AmerikanerInnen haben gar keine Versicherung. Es gibt unglaublich viele Menschen, die unterversichert sind, die zwar eine Versicherung haben, aber dann, wenn es was kostet, sich das nicht mehr eigentlich leisten können, die nicht zum Arzt gehen, die Krankheit nicht behandeln können, weil sie es sich eben nicht finanziell leisten können. Und das muss strukturell verändert werden. Und ich glaube, das ist so ein Beispiel dafür, dass da Sanders mit seiner Politik viel näher an dem Kern der Probleme war als Obama. Oder ist.
Fußen denn diese ganzen Probleme vielleicht auch, ja, ist ja vielleicht auch ein bisschen platt gesagt, aber auf diesem Zwei-Parteien-System, was es ja praktisch gibt. Also es gibt ja nur die Demokraten und die Republikaner. Und auch vor allem würde ich sagen, bei den Demokraten ja doch zwei verschiedene Strömungen, also schon eher sehr links, halt wie Sanders oder Ocasio-Cortez, oder halt sehr gemäßigt wie Clinton oder so zum Beispiel. Also ist das vielleicht auch ein Problem, also, dass sich viele nicht so richtig repräsentiert fühlen von den beiden Parteien?
Ich würde nur kurz vorab die Politik von Hillary Clinton und auch von den konservativen Demokraten gar nicht als gemäßigt bezeichnen, sondern die ist eigentlich ja mindestens mal konservativ. Ne? Also gemäßigt klingt immer so nach sehr nach Vernunft, und ich finde vieles von dem, was Hillary Clinton dann auch vorantreiben wollte, ist überhaupt nicht vernünftig. Aber egal. Ich glaube, es ist ein Problem, dass es diese zwei Parteien nur gibt, unter denen die vieles nicht repräsentieren. Wobei jetzt ja auch in Deutschland zum Beispiel, wo es eine Vielzahl von Parteien gibt im Parlament, fühlen sich die Leute auch nicht zwangsweise oder zwangsläufig dadurch jetzt repräsentiert. Ich glaube nur, es ermöglicht Menschen mehr Zugang zur Politik zu finden, wenn man auch irgendwie eine spezifisch grüne Partei im System hat und eine liberale und so weiter. Aber, und dazu muss man sagen, es gibt ja auch in den USA eine Green Party, die spielt nur keine Rolle, weil das System so aufgebaut ist, dass letztendlich alles auf diese zwei Parteien immer hinausläuft, dass es große Hürden gibt, bürokratische Hürden, dass diese kleinen Parteien, die es gibt, gar nicht auf die Wahlzettel zum Beispiel kommen. Und ja.
Jetzt muss ich ganz kurz zwischenfragen. Also diese Green Party könnte ich jetzt auch theoretisch als amerikanische Bürgerinnen und Bürger wählen.
Könntest du, nicht bei jeder, also bei den General Elections schon, nicht bei jeder lokalen Wahl. Es kommt dann immer darauf an, ob es einen Kandidat von der Partei gibt, der auch an, oder eine Kandidatin, die antritt. Aber grundsätzlich gibt es da so kleine Parteien, ja. Die spielen nur keine große Rolle. Genau.
Okay, das wusste ich gar nicht. Ja, krass.
Es kommt eben auch, dass du es nicht weißt, es liegt daran, dass es wirklich auch in der Berichterstattung selten zu Wort kommt. Ne? Die Leute wissen, ich glaube, viele AmerikanerInnen wissen gar nicht, dass es diese Parteien gibt, weil es immer dann doch auf diesen Dualismus Democrats, Republicans hinausläuft.
Ja, wir switchen mal gerade zu einem, jetzt nicht ganz anderen Thema, aber ein bisschen anderen Thema. Ich glaube, das war auch das oder sozusagen die Seiten in deinem Buch, die irgendwie mich auch am meisten gecatcht haben. Da geht es um ein Gespräch zwischen deinem, ich glaube jetzt ehemaligen Mitbewohner Michael, mit dem du ja zusammen gewohnt hast. Und da beschreibst du eine Szene, also für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt vielleicht das Buch nicht gelesen haben, da geht es darum, dass, glaube ich, eine Jugendgang in eurem Haus gedealt hat. Und dann eine verfeindete Gruppierung, irgendwie so ein Drive-by-Shooting bei euch in den Flur irgendwie geschossen hat, ne? Und dann klingeln die Polizistinnen und Polizisten bei euch oder bei dir und fragen, was da los war und so. Und dann kommst du ins Gespräch mit Michael und denkst dir so, war jetzt irgendwie ein bisschen nervig, dass die jetzt rumgefragt haben, war noch irgendwie ein bisschen penetrant. Und dann erzählt Michael dir, wie seine Auffassung von der Polizei ist und wie er darunter leidet. Könntest du den Moment noch...
Ja. Beziehungsweise hat er einen Artikel geschrieben darüber, den ich dann gelesen habe.
Ah, okay.
Und ich habe festgestellt, dass meine Wahrnehmung dieser zwei Beamten, die dann wochenlang nach diesem Shooting da in unserer Tür, in der Haustür so standen, dass diese Wahrnehmung komplett anders war als seine, weil er eben die Polizei als schwarzer, junger Amerikaner erlebt und ich als Weißer, in dem Fall Deutscher, aber als Weißer, das ist der Unterschied. Und da wurde mir eben klar, also nicht neu klar, sondern nochmal so eine anders fühlbar und greifbar, wie die Polizei anders wahrgenommen wird von mir. Mir war schon klar vorher, dass es da eine Reformnotwendigkeit gibt, dass es viel zu viel Polizeigewalt gibt, aber so dieses alltägliche Angst haben, Sorge haben, dass die Polizei dir etwas tut, das habe ich halt in meinem Leben nicht und das hat Michael ganz ganz massiv und das war das hat sich dann so zugespitzt oder verdichtet in dieser Situation.
Und das hat dich auch sozusagen nochmal mehr bewegt, dich mit dem Thema öffentliche Sicherheit bzw. Polizeigewalt nochmal weiter auseinanderzusetzen, oder?
Ganz genau, ganz genau. Also ich, das war diese Szene, die ich beschreibe, ist glaube ich Anfang 2015 und da war dann Black Lives Matter, die Black Lives Matter Bewegung war so ein, zwei Jahre schon wirklich im Gange und darüber habe ich viel berichtet, schon zu der Zeit, aber es hat mich dann nochmal so mehr beschäftigt oder mehr dazu gebracht, mich grundsätzlicher mit diesen Institutionen, Polizei und Gefängnissen zu beschäftigen, um auch zu verstehen, warum es eine wachsende Bewegung gibt, die nicht nur versucht, die Polizei zu verbessern, sondern eigentlich versucht, die Polizei abzubauen, also den Kontakt zwischen Bürgerinnen und Polizei zu verringern und zu mindern, genau. Und genau, das war dann so ein Anfang oder so ein Anlass, nochmal sich grundsätzlicher mit den Strafinstitutionen zu beschäftigen.
Das, was du gerade gesagt hast, also dass, sag ich mal, Gelder statt für die Polizei, also dass statt öffentliche Gelder für die Polizei aufzuwenden, eher in soziale Projekte gesteckt werden, habe ich jetzt so verstanden, wird unter dem Begriff Abolitionismus definiert, yes, oder? Könntest du das nochmal genauer beschreiben für unsere Hörerinnen und Hörer, wie man das genau verstehen muss oder kann?
Ja, gerne. Also genau, also der Abolitionismus so als Begriff und Konzept bezieht sich auf die Bewegung im vor allem 19. Jahrhundert, die Sklaverei abzuschaffen. Also das nannte man damals abolitionistische Bewegung. Als Politiker und Sklavinnen und Aktivistinnen dafür sich eingesetzt haben, dass das eben verboten wird. Und dann nach dem nach der politischen Abschaffung der Sklaverei, die wie andere Theoretiker dann hinweisen, sich nie so komplett erledigt hat, weil es ja immer noch bis heute eben unglaublich viele schwarze Menschen zum Beispiel im Gefängnis gibt, die dort für fast kein Gehalt arbeiten müssen. Also da gibt es so Ansätze der Sklaverei, die sich fortsetzen. Auf jeden Fall hat sich so im 20. Jahrhundert, ab den 70ern so grob, eine neue abolitionistische Bewegung entwickelt, die sich für die Überwindung von Polizei und Gefängnissen einsetzt und für eine komplett andere Struktur des öffentlichen Lebens, der Ökonomie, der Gesellschaft und so weiter. Und jetzt in den vergangenen Jahren hat sich diese Bewegung eben nochmal vergrößert und auch in dem Sinne ja weiterentwickelt, dass immer klarer wird, was da für eine Vision eigentlich dahinter steckt. Ne? Die Leute sagen nicht, lass uns mal morgen alle Polizeibehörden schließen und alle Gefängnisse zumachen und dann ist alles gut. Überhaupt nicht, sondern die Idee ist eher, dass man während man diese Strafinstitutionen abbaut, andere Sozialinstitutionen und Strukturen aufbaut, dass man viel mehr Geld in Gesundheitsversorgung, in Mental Health, in Wohnprojekte, in Bildung und so weiter steckt, weil die Überzeugung eben die ist, dass der jetzige Umgang mit Gewalt und Kriminalität eigentlich das Problem gar nicht löst. Also wir stecken Leute ins Gefängnis, die irgendwie kiffen. Das hat sich jetzt in den USA ein bisschen verändert, weil Marihuana legalisiert wird immer stärker, immer mehr. Aber wir stecken Leute ins Gefängnis, die irgendwie die sich Lebensmittel klauen. anstatt zu überlegen, wie Menschen anstatt Menschen mit Lebensmitteln zu versorgen. Ne? Also man löst das Problem ja eigentlich anders. Und so hat sich dann, und das ist jetzt wirklich alles nur sehr, sehr verallgemeinern formuliert, weil das Interessante für mich auch am Abolitionismus ist, wie viel komplexe Ideen dahinter stecken. Also wie viel sich da von Gesellschaftsvision und Gesellschaftsumbau eigentlich wie viel da drin steckt.
Jetzt mal ganz platt gefragt, nehmen wir an, das würde sich jetzt, sag ich mal, wir spinnen das jetzt weiter und es gibt wirklich, sag ich mal, in 10 Jahren oder wie auch immer, keine Polizei mehr. Und ich werde jetzt auf offener Straße oder irgendjemand anderes wird überfallen. Mhm. Was mache ich dann? Da habe ich ja dann, kann ich ja nicht die Polizei rufen.
Gute Frage. Ich würde zurückfragen, das ist manchmal ein bisschen einfach mit Gegenfragen zu antworten, aber was machst du jetzt? Du würdest jetzt die Polizei rufen. Die Wahrscheinlichkeit, dass du das zurückbekommst, was dir geklaut ist, ist wirklich nicht hoch. Das passiert nicht so oft statistisch.
Das stimmt.
Und selbst wenn es passiert, ist es dann oft, dass das, keine Ahnung, wenn dir jemand deine Geldbörse zum Beispiel klaut, dann ist das Geld schon ausgegeben. Und was passiert ist, dass die Person, die dich beklaut hat, bestraft wird. Ne? Dass die dann dafür entweder irgendwie Community-Arbeit machen muss oder sogar ins Gefängnis kommt, dass eine Geldstrafe und so weiter. Und die Frage ist eben, wie nachhaltig oder wie konstruktiv ist diese Art von Bestrafung? Ich glaube, dass Abolitionisten reden ganz viel davon, dass man andere Systeme der Rechenschaftspflicht und der Verantwortung entwickeln muss. Dass jetzt nichts passiert, wenn du beklaut wirst, überhaupt nicht, sondern aber die Frage ist eben, wie gut ist es, dass die Person dann irgendwie ein Jahr lang oder dadurch verschuldet ist, weil es ganz viel Geldstrafe gibt. Also bringt dir das wirklich was weiter? Und diese Fragen, davon gibt es, glaube ich, ganz viele Fragen, die total komplex sind und schwierig und herausfordernd, aber die ganz dringend sind. Und natürlich ist es dann mit den Leuten, die darüber nachdenken, mit denen ich auch gesprochen habe, die sind oft selbst in ihrem Leben Opfer von zum Beispiel sexueller Gewalt geworden. Ne? Also die sprechen dann aus Erfahrung darüber, dass es natürlich etwas bedeutet, wenn man gewalttätig angegangen wird, dass denn der Täter, die Täterin nicht, meistens sind es Täter, dass die da nicht einfach davon kommen sollen. Davon redet auch niemand. Aber was bringt es jemandem, dass dann diese Person für immer im Gefängnis ist? Vielleicht gar nicht so viel, wie man erstmal jetzt intuitiv denkt. Und um diese Fragen geht es jetzt erstmal, glaube ich, beim Abolitionismus, dass man jetzt nicht alles radikal abbaut und dann ist alles gelöst, sondern wie gehen wir mit Gewalt um, die es vermutlich immer geben wird zwischen Menschen?
Also eher Step by Step.
Step by Step, genau. Das ist jetzt nicht die Idee, ab morgen alles anders, sondern alles anders, aber mit einem Horizont.
Naja, okay. Spannend. Jetzt ist es ja so, dass nicht nur in Amerika geflüchtete Menschen, Menschen der LGBTIQ+-Community, Afroamerikanerinnen, von der Polizei diskriminiert werden. Das passiert ja auch in anderen Ländern, also auch natürlich auch in Deutschland. Stichwort Racial Profiling. Was kann denn Deutschland noch lernen von Amerikas Linken hinsichtlich dieses Themas?
Ja, gute Frage. Also ich glaube, dass in Deutschland auch unglaublich viel da passiert in diesem Bereich und dass Leute sich zusammentun, darüber nachdenken, wie sie eben sowas wie Polizeigewalt und so Mechanismen wie Racial Profiling sich dem entgegenstellen. Insofern ist das überhaupt keine Einbahnstraße, dass man da nur nach Amerika gucken muss, was sich entwickelt. Aber wenn man sich so die letzten 10 Jahre, wenn man die reflektiert, dann ist es eben, kommen viele Impulse aus den USA. Ne? Also die Black Lives Matter Bewegung, unter der ja mittlerweile ganz viel passiert, in verschiedene politische Richtungen auch. Also das ist überhaupt keine politische Einheit, sondern dann passieren zum Teil sehr widersprüchliche Dinge. Aber die hat es ja auch nach Deutschland geschafft. Und da werden Leute sozusagen von inspiriert, sich auch gegen den Rassismus in Deutschland einzusetzen. Und ich glaube, da gibt es so einen Austausch, der interessant ist und der gut ist. Und die, ich glaube, in der Masse kommen einfach so die radikaleren Ideen, die kommen dann eher so aus den USA, gerade weil die Black Lives Matter Bewegung hier auch größer ist und weil sich Leute damit mit Gefängnissen zum Beispiel schon länger, intensiver vielleicht noch beschäftigen. Also zum von dir angesprochenen Thema Abolitionismus kommt jetzt glaube ich, noch in diesem Jahr zum ersten Mal ein Buch raus im Surkamp Verlag, der sich mit dem Thema auf Deutsch so sehr ausführlich beschäftigt. Da merkt man ja auch, dass das Thema so langsam nach Deutschland wandert, weil hier noch mehr, glaube ich, so theoretischen und praktischen Erfahrung gibt.
Mhm. Wir haben noch eine Frage zum Schluss. Und zwar, ich glaube, was, wenn über linke Politik in Deutschland geredet wird oder wenn man sich irgendwie, sag ich mal, Mainstream Zeitungen anschaut, dann ist, glaube ich, auch ein vorrangiges Thema identitätspolitische Themen, würde ich sagen. Also an Universitäten soll gegendert werden. Es gibt irgendwie, fällt mir jetzt auch gerade kein anderes Beispiel ein, aber jetzt mal als großes Thema. Mhm. Und ich glaube, viele Leute denken sich natürlich auch, es gibt eigentlich wichtigere Themen, zum Beispiel, weiß ich nicht, sozialen Wohnungsbau oder den Klimawandel. Wie finden die Themen denn Einzug bei der amerikanischen Linken? Ist das für die überhaupt wichtig?
Du meinst jetzt, sind identitätspolitische Themen wichtig oder andersrum?
Nee, wie zum Beispiel, also eher Klimawandel. Oder?
Die sind ganz zentral. Also ich glaube, ich hoffe, dass beim Lesen des Buches auch klar wird, welche Themen die wichtigen sind. Ich würde nur sagen, dass sich das, was oft so unter Identitätspolitik diskutiert wird, überhaupt nicht ausschließt mit dem, was dann unter, was auch immer, Klassenpolitik oder ökonomischen Forderungen stattfindet. Also die sind im besten Fall, verbinden die sich und haben miteinander ganz viel zu tun. Also da gibt es so einen Konflikt, der eigentlich eher oft, finde ich, habe ich den Eindruck, künstlich hergestellt wird. Ja, die Frage nach Sprache, wie wir sprechen, die hat ja mit Macht zu tun. Die hat damit zu tun, dass bestimmte Teile der Bevölkerung Sprache über die letzten Jahrhunderte geprägt haben und bestimmt haben. Und das waren eher weiße Männer. So. Und insofern hat das mit ganz konkreten Machthierarchien und Hierarchien zu tun. Und ich würde sagen, mit den Leuten, mit denen ich jetzt für das Buch gesprochen habe, mit den Aktivistinnen, Organisern, für die spielt jetzt Sprache zum Beispiel nicht die zentrale Rolle. Die sagen, die legen darauf Wert, dass sie gewaltfrei reden, aber das ist jetzt so in der politischen Arbeit und im Alltag sind andere Sachen jetzt eher wichtig. Aber die würden in dem Sinne dann eben auch nie kommen, auf die Idee kommen zu sagen, das ist alles Quatsch. Nein, es gibt akademische und Universitätsdiskurse, die sind ganz wichtig und da passiert viel. Und ich habe neulich in der Kritik, in einem Artikel über mein Buch, stand dann am Ende, der so halb kritisch war, der Text, und mit mancher Kritik konnte ich auch was gut anfangen, am Ende stand, dass das so Critical Race Theory, also so die Beschäftigung damit, wie Rassismus eben auch in bestimmten Institutionen und systemisch funktioniert, dass das auch nicht dazu geführt hat, dass es weniger Polizei und Gefängnisse gibt. Was ich als eine verzerrte Kritik wahrnehme, weil die sind auch nicht mit dem ausdrücklichen Ziel angetreten, dass wenn wir jetzt hier in der Universität über bestimmte Dinge reden oder uns theoretisch mit Dingen beschäftigen, dass das dann in 5 Jahren dazu führt, dass es keine Gefängnisse mehr gibt. Es spielt eine Rolle und ich glaube, es hat in allen linken Bewegungen hat die theoretische Beschäftigung immer eine Rolle gespielt. Also es war doch immer eine Verbindung zwischen praktischer Politik und dem Nachdenken darüber. Und deswegen gibt es da so manche Gegenüberstellungen, die ich einfach nicht mehr hören kann, die ich müde bin und die in der Realität viel weniger eine Rolle spielen für die Leute, die wirklich Politik machen, als manchmal in irgendwelchen Feuilletons in deutschen Zeitungen zum Beispiel auch zu lesen ist.
So. Ja. Jetzt ist es ja hier in Deutschland so, dass die Linkspartei, wenn man mal das ganz platt sagt, gerade politisch eigentlich keine Rolle spielt und eigentlich ja in letzter Zeit wirklich mit sich selber eher beschäftigt ist als mit allem anderen. Ich glaube, bei der letzten Bundestagswahl nur 4,9%. Jetzt die MeToo-Debatte, die eine Vorsitzende ist zurückgetreten. Was kann die, vielleicht abschließend, was kann die deutsche Linke von der amerikanischen Linken lernen?
Die einfache Antwort wäre jetzt, dazu muss man das Buch lesen. Ne? Aber ich glaube, Ich glaube, in Bezug, weil du jetzt auch die Linkspartei erwähnt hast, auf diese konkrete Partei bezogen, kann man vielleicht lernen, dass man so bestimmte Themen, und das schließt ja auch an die vorherige Frage an, dass man bestimmte Themen einfach viel klarer zusammendenkt und zusammenführt. Ne? Also ich glaube, bis vor kurzem gab es auch in der Linkspartei noch so bei Teilen der Linkspartei die Haltung, dass man sich entweder für Arbeiterpolitik oder für Klimapolitik entscheiden muss.
Und das genau,
ist einfach nicht wahr. Ne? Das entspricht nicht der politischen Realität, dass man sich da entscheiden muss, sondern das kann man zusammenführen. Das tun auch immer mehr innerhalb der Linkspartei und da entsteht gerade was und passiert was, was, glaube ich, gut ist. Und vielleicht gibt es aber auch die Und genauso was Arbeitsmarkt und feministische Politik zu tun hat. Das sind so zwangsläufig verbundene Themen. Und ich glaube, da gibt es so ein bisschen so Offenheit innerhalb der Linkspartei, die wäre gut. Und vielleicht aber auch einfach die Realisierung, dass bestimmte politische Formen, also die Partei an sich oder die Gewerkschaft, immer noch von großer Bedeutung sind, aber dass eben andere Formen von Politik sind, auf die man auch eingehen muss. Also Bewegungen und Besetzungen und Proteste und Streiks und Blockaden und so weiter, dass die eben nicht nur das politische Happening sind und das Ereignis und irgendwie für gute Laune oder für Action und für Adrenalin sorgen, sondern dass die eine Bedeutung haben. Und wenn man sich zwischen, ich glaube, wenn man erfolgreich sein will als linke Kraft, dann ist es von Vorteil, wenn man so diese Formen auch zusammenführt und überlegt, wie man außerparlamentarische und parlamentarische Arbeit zusammenbringt und so. Und da ist die Linke, ja, also da gibt es, glaube ich, noch so Spielraum für die Linke. Und als letzten Punkt vielleicht, die letzten Jahre waren so oft von so einzelnen Figuren bestimmt bei der Linkspartei. Und oft von Figuren, ich denke da an Sarah Wagenknecht, die ganz gegen die Partei eigentlich auch agiert haben, ne? Die dann immer gesagt haben, ich rede eigentlich für die wahren, für die normalen Leute, wie es dann so heißt, oder für die Arbeiterklasse und so weiter, die das aber in einer totalen, in einem Ego-Modus ausgeführt haben und dann so von Talkshow zu Talkshow gezogen sind, auf eine total elitäre Weise. Und ich glaube, je weniger so eine Politik dann so von einzelnen Personen bestimmt ist, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass es so eine Einheit gibt oder dass man dann so an einem Strang zieht, als wenn man da jetzt immer so eine Leuchtfiguren hat, die irgendwie ihr eigenes Ding machen. Ich glaube, das ist per se problematisch.
Das war doch ein gutes Schlusswort.
Vielleicht, hoffentlich, ja.
Ich glaube, uns rennt ein bisschen die Zeit davon. Lukas, vielen Dank für deine Zeit, dass du dir für uns als kleinen Podcast, ja, so viel Zeit eingeräumt hast. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung. Hat mich total gefreut.